Alex, bist du da?
Hallo!
Und ich warte.
Kein Alex.
Hallihallo. Alex, bist du da? Es gibt Haselnusslikör.
Ja, hier bin ich.
Ach, guck mal, da ist Alex.
Trinkst du schon wieder, oder was?
Ich trinke kein Likör.
Ja, aber was machen wir denn jetzt hier überhaupt?
Einmal vorweg, ich möchte hier definitiv kein Bashing gegen Haselnusslikör betreiben. Auf gar keinen Fall.
Ich dachte, wir reden irgendwie über Hunde.
Herausragend, dann machen wir es so.
Loben, 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 loben.
Loben, 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 loben. Er ist bombastisch. Niemand hat was Besseres zu tun.
Hallo und herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen aus dem sehr sonnigen Wuppertal heute Morgen. Ich blicke in müde Augen. Johanna ist mir zugeschaltet und sie ist schon ein wenig angestrengt von meiner guten Laune heute Morgen, weil es in Wuppertal ausnahmsweise mal sonnig ist. Und vielleicht, weil wir noch vor 9 Uhr heute Morgen haben. Guten Morgen, liebe Johanna.
Ja, morgen.
Bist du ausgeschlafen?
Nein, natürlich nicht. Und ich fühle mich tatsächlich wie der grimmigste Gast im deutschen Frühstücksfernsehen. Und bin ein bisschen überfordert gewesen heute Morgen schon, weil ich auf Instagram eine Story von Alex sah und war so, okay, schreibst du jetzt, dass du ganz dolle Kopfschmerzen hast? Oder was machst du jetzt? Ja, also liebe Grüße an Freunde und Familie. Ich benehme mich hier jetzt nur anders, weil dieser Podcast für die Öffentlichkeit ist. Normalerweise kann ich nämlich mit so viel Euphorie und guter Laune am Morgen wirklich gar nicht umgehen.
Meinst du, das wird dir sonst vorgehalten?
Ja, könnte passieren. Wieso bist du mit dir so nett? Warum kriegt der von dir? Warum bist du da nicht so grimmig?
Ich kann aber verstehen. Ich meine, wenn du aufstehst und dann hast du mir gerade ein Bild geschickt von einer richtig scheiß Hafermilch, die sich nicht aufgeschäumt hat. Das ist ja dann noch döber, ne? Wenn man aufsteht und dann funktioniert sowas auch morgens schon nicht.
Da guck mal, wie das jetzt so sieht, immer noch. Aber es ist ein bisschen besser geworden. Aber die ist halt auch.
Es sieht so ein bisschen so aus wie auf so einem bisschen zu kleinen Badesee, wo der nach 3 Wochen Sonnenschein so mit Blaualgen gesperrt wird und dann bildet sich so ein Schaum auf dem See. Ja. So sieht ungefähr Johannas Kaffee
aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass er ähnlich verträglich ist wie das Wasser in so einem Badesee mit irgendwelchen Algen.
Ja. Wir haben ja heute wieder ein Thema mitgebracht. Letzte Woche haben wir es schon mal ganz knapp angerissen, als wir eure Fragen quasi beantwortet haben. Und dann ging es um das Thema, oder eine Frage war, welche Mythen kennen wir so oder Binsenweisheiten, Hundewiesenweisheiten und Ratschläge kennen wir so und können wir vielleicht mal aufklären. Und das haben wir uns zu Herzen genommen und haben gedacht, ja, da machen wir doch eine ganze Folge draus. Ich glaube, wir könnten auch einen ganzen Podcast daraus machen, also komplett nur Mythen. So viele Antworten und Binsenweisheiten, wie es da gab. Wir haben uns mal jeder 3 rausgesucht und wollen die heute mal besprechen. Magst du mal anfangen mit deinem Mythos Nummer 1?
Ja, das mache ich sehr gerne. Und zwar ist mein Mythos Nummer 1, erhöhte Liegeplätze sind nicht gut für die Beziehung und fördern dominantes Verhalten des Hundes. Das ist definitiv ein Mythos. Auch ich bin durchaus eine Hundetrainerin, die ihren KundInnen ab und zu mal sagt, du, dem würde ich jetzt mal für 1, 2, 3, 4, 5 Wochen die Couch verbieten. Das kommt durchaus vor, hat aber tatsächlich absolut nichts damit zu tun, dass die Couch ein erhöhter Liegeplatz ist. Als Alternative könnte der Hund meinetwegen auch in einem 1 Meter erhöhten Körbchen liegen. Da geht es nicht darum, dass derjenige, der den höchsten Liegeplatz einnimmt, auch das meiste Sagen hat, zum Beispiel. Es geht bei der Couch, bei Hunden in aller Regel meistens um zum einen Bequemlichkeit. Unsere Couch ist meistens ein sehr bequemer Ort, sonst hätten wir sie vermutlich nicht. Und zum anderen ist sie natürlich ein ganz offensichtlich begehrenswerter Liegeplatz, denn wir suchen ihn ja auf. Und es gibt ja sowas wie, also vielleicht werdet ihr das schon mal festgestellt haben, dass Hunde stellen sich manchmal so richtig blöd vor den Fernseher und stehen da einfach rum und gucken dann dumm rum. Und das machen die ja nicht ohne Zufall, aus Zufall?
Aus Zufall oder ohne Grund?
Ja, genau. Ohne, das machen die ja nicht ohne Grund. Das machen die ja, weil der Fernseher eine Relevanz hat. Und das wissen sie nicht, weil die wissen, was ein Fernseher ist, sondern die wissen, dass der Fernseher von uns Aufmerksamkeit bekommt. Wir gucken den ja ständig an. Und ein bisschen so ist es mit der Couch. Die hat halt eine Relevanz, weil wir sitzen ja ständig drauf. Das macht das Ganze schon mal zu einem etwas begehrenswerteren Liegeplatz als das Hundekörbchen, denn da sitzen wir meistens nicht so häufig drin. Oder gar nicht, zum Beispiel. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum Hunde eine Couch so besonders toll finden. Ein erhöhter Liegeplatz zum Beispiel würde ja normalerweise auch dafür sprechen, dass ein Hund eine gewisse Wachposition einnimmt. Und wenn wir da jetzt mal einen Blick werfen auf Straßenhunde oder zum Beispiel Wölfe oder dergleichen, da ist derjenige, der einen Wachposten einnimmt, also sehr wachsam ist und die Gruppe durch Lautieren zum Beispiel beschützt, wenn sich ein Feind nähert, nicht unbedingt derjenige, der irgendwie besonders ranghoch ist oder besonders viele Entscheidungen trifft. Das heißt, die Kompetenz zu wachen kann auch einer in der Gruppe übernehmen, der nicht unbedingt besonders viel Sagen hat oder sich in der Beziehung zu einem anderen Tier gegenüber dominanter verhält oder dergleichen. Dementsprechend ist das eigentlich jetzt nicht unbedingt, also nur weil ein Hund wacht und nur weil ein Hund erhöht liegt, heißt das nicht unbedingt, dass er im Begriff ist, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Aber es kann manchmal eine sehr, sehr schöne Diskussion entstehen, wenn wir uns um Hund einen sehr, sehr beliebten Liegeplatz, den wir vielleicht auch ab und zu mal nutzen, mal streitig machen und ein bisschen vorenthalten. Das ist, glaube ich, der Grund, warum viele HundetrainerInnen und auch ich ab und zu mal zu ihren Kunden sagen, erlaubt deinem Hund mal nicht auf die Couch zu gehen. Das hat dann nichts mit dem erhöhten Liegeplatz zu tun, sondern tatsächlich einzig und allein mit der Tatsache, dass wunderschöne Diskussionen entstehen, wenn man Hunden mal Dinge streitig macht, die sie total gerne mögen.
Ja, ich finde, das passt ganz gut zu dem, und da möchte ich jetzt versuchen, mal so ein bisschen nahtlos überzugehen und den Anschluss zu finden zu meinem ersten Mythos, den ich rausgesucht habe, nämlich ja, muss ich eigentlich immer zuerst durch die Tür gehen, um quasi die Führungsperson in meiner Mensch-Hund-Beziehung zu sein? Oder muss ich auch zuerst fressen? Ne, das sind ja so Sachen, die man auch immer wieder hört. Und ich finde das, was du gerade gesagt hast, ganz schön, nämlich diese Tatsache, und das habe ich ganz häufig irgendwie, dass ich höre, hey, mach das mal aus den und den Gründen, und die Gründe eigentlich Quatsch finde, aber die Übung an sich trotzdem immer total sinnvoll ist. Das ist genauso wie beim Vorausgehen, beim ich mache die Tür auf und der Hund stürmt nicht sofort raus. Ganz ehrlich, meine Hunde gehen immer vor mir aus der Tür. Und das hat überhaupt nichts zu sagen quasi, dass die jetzt die Führungspersönlichkeiten sind. Ne? Wie Johanna gerade gesagt hat, auch ein Vorlaufen oder ein Wachsamsein bedeutet nicht zwangsläufig, dass ich auch derjenige bin, der alle Entscheidungen trifft. Und es bei mir in der Mensch-Hund-Beziehung stimmt ziemlich viel. Ich würde nicht sagen, dass die perfekt ist, absolut nicht, fast schon perfekt, aber es ist schon so, dass ich Grenzen setzen kann, dass ich die bestimmende Person bin. Natürlich lasse ich mich auch mal weichkochen von den traurigen Hundeaugen und dann darf der Hund doch mal auf die Couch. Aber grundsätzlich kann ich dem Hund eigentlich alles verbieten, was ich möchte und auch bestimmen, wo er liegt und so weiter. Und die Tatsache, dass ich dann mal, wenn ich so einen Hund habe, der eigentlich immer aus der Tür stürmt, dass ich ihm das mal verbiete und mal trainiere, dass er quasi auf mein Kommando wartet, ist eigentlich genau das Gleiche wie beim, okay, der Hund darf mal nicht auf die Couch oder der Hund darf mal nicht in die Küche oder irgendwie sowas, dass ich einfach mal eine Grenze setze. Und das ist eigentlich das Schöne dabei, dass ich mal als Mensch quasi mir eine Aufgabe nehme und sage, okay, das ist jetzt eine für mich auch total greifbare Grenze, nämlich die Türschwelle oder die Couch, und dass ich da einfach mal ein Tabu setze oder einfach eine Grenze ziehe und der Hund dann lernen muss, okay, die gilt es halt irgendwie einzuhalten, und der Mensch hebt dann auch diese Grenze wieder auf und lädt dann den Hund ein, quasi nach draußen zu gehen. Und das hat wirklich überhaupt nichts mit der Reihenfolge an sich zu tun, sondern nur, okay, ich setze da mal eine Grenze und ich bestimme sozusagen, wer wann irgendwo rausgeht. Ne? Und auch das ist eigentlich, finde ich, also in meinem Alltag spielt das so ganz krass mit jetzt Futter oder dem aus der Haustür gehen überhaupt keine Rolle, sondern ich mache das eher im Alltag. Es kann aber eine ganz gute Anfangsübung mal sein, eben weil es halt eine sehr greifbare Grenze ist für euch und weil viele Hunde natürlich ein unheimliches Interesse haben und eine Motivation haben, rauszustürmen, wenn die Tür aufgeht und man diese Erwartungshaltung und dieses Verhalten dann unterbricht und mal der Hund es quasi aushalten muss und diese Grenze akzeptieren muss, ist das einfach eine gute Übung. So, wenn ich halt meinem Hund zum Beispiel sage, so, du bleibst jetzt auf der Couch. Jetzt, just in diesem Moment liegt Baloo hinter mir auf der Couch. Und wenn ich jetzt sage, so, du bleibst da jetzt, dann sagt er, ja, alles klar, kannst du mich heute Abend abholen. So, wenn ich aber irgendwo mal den Hund hinschicke, wo er nicht so gerne liegt, oder ihm verbiete, wo er eigentlich gerne liegen würde, dann ist es halt eine viel bessere Trainingsleistung sozusagen.
Ist total abgefahren zu diesem Thema mit durch die Tür gehen. Ne? Kann ich mal ganz kurz einen Minischwank aus meinem Leben erzählen, warum es vielleicht ganz sinnvoll ist, wenn die Hunde nicht als erstes durch die Tür gehen, auch wenn es nichts irgendwie mit irgendwelchen Rudelstrukturen
immer, zu immer tun hat. Gerne einen Schwank erzählen.
Ja, pass mal auf. Da laufe ich hier, will ich mit meinen Hunden aus der Tür gehen. Ich als Rudelführerin, logischerweise ja vorweg, ne? Wollte da ja Sicherheit bieten und so. Nee, wirklich. Ich habe meine Hunde aus ganz guten Gründen meistens tatsächlich hinter mir. Aber es ist unterschiedlich. Wenn ich von draußen reingehe, ist mir völlig Banane, können die vorlaufen. Wenn ich von drinnen rausgehe, dann laufe ich tatsächlich vor, weil wir haben eine blickdichte Haustür. Das heißt, ich weiß schon mal nicht, was dahinter passiert. Und wir haben halt so einen 1,5 Meter breiten Bürgersteig und wir wohnen halt zwischen Altona und St. Pauli und hier ist halt schon ziemlich viel los. Das heißt, ich mache halt die Tür auf und es kann passieren, dass da irgendwas ist. Und so war es auch letzte Woche. Ich mache die Tür auf und was passiert? Just in dem Moment springt in die Tür einfach so ein Zwergrehpinscher rein. Einfach so, der war einfach direkt da und wurde wie so von so einem Sog reingezogen in unser Treppenhaus und war dann halt einfach da. Bertha war völlig aus dem Häuschen.
War der frei?
Ja, der war frei. Er war so ganz happy, so huhu, geil, voll neue Tür hier. Ich war völlig schockiert. Baloo war auch so, oh cool, wer ist das denn? Bertha war völlig außer sich, die war völlig schockiert. Und dann so, was macht der denn jetzt hier? Und jetzt ist der ja noch reingekommen, völlig hysterisch. Und ich war auch ein bisschen überfordert und war so, okay, Baloo war halt auch nicht an der Leine, Bertha war irgendwie so motzig. Und ich hab Baloo, sitz. Und dann hab ich Baloo Berthas Leine so über den Hals geworfen und hab diesen Zwergrepinscher auf den Arm genommen und hab den wieder rausgebracht zu seinem Frauchen, das halt inzwischen hinter verschlossener Tür stand, weil ich im Schock einfach die Tür auch wieder hab zufallen lassen. Und da dachte ich halt so, es macht halt tatsächlich, also immerhin gegen diese Situation können wir jetzt halt gar nichts machen, aber es macht halt schon Sinn, in solchen Situationen sich vielleicht auch erstmal einfach einen Überblick zu machen, ne?
Das ist ja auch, also bei mir, ich wohne ja in einem Mehrfamilienhaus und bei der Wohnungstür, da kann ich halt sehen, dass da nichts los ist im Treppenhaus. Da ist mir das auch egal. Da geht aber auch die Tür auf, die Hunde gehen raus. Ich ziehe mir erstmal die Schuhe noch an und so bei uns auf der Ebene. Unten an der Haustür, an der Straße, da gucke ich auch erstmal, was da kommt. Ja. Weil auch egal, wie lieb auch deine Hunde sind, es kann ja auch sein, dass da gerade irgendwer langläuft, der einfach Angst vor Hunden hat und dann haben nicht die Hunde einfach plötzlich auf der Straße zu stehen.
Ja.
So, und dann nehme ich natürlich Rücksicht. So, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Feld oder im Wald wohnen würde, dann wäre mir das echt schnurzpiep egal, wer da zuerst aus der Haustür geht. Weil für mich gilt sowieso, ja, die Haustür geht zwar auf und wir gehen raus, und das heißt ja nicht automatisch, du hast alle Freiheiten der Welt, sondern die Freiheiten beginnen erst dann, wenn ich sage, okay, und du darfst laufen. So, und vorher heißt es eigentlich immer unausgesprochen, okay, du bist dann bei mir im Dunstkreis, wenn ich dich nicht explizit freigegeben habe.
Ja, das macht halt auf jeden Fall Sinn. Es ist auch lustig, wenn man Wolfsmütter, das ist total abgefahren, wenn die mit ihren Wolfswelpen die Höhle oder den Bau verlassen, um mal ein bisschen ein bisschen rumzuforschen und draußen rumzulaufen und so, dann laufen die Mütter beim Verlassen der Höhle meistens vor und beim Zurückkommen gehen sie als erstes rein. Also die machen es recht ähnlich. Die gucken halt erst beim Verlassen, ob die Luft rein ist und wenn es wieder reingeht, dann laufen die Welpen vor und die Muttis haben nochmal einen letzten Blick, ob niemand hinterherkommt.
Voll interessant. Ja. zu diesem Thema hier Vorlaufen und auch erhöhte Liegeplätze und dieses berühmte Wort Dominanz. Mhm. Ich glaube, da wolltest du auch noch ein bisschen was zu sagen, oder?
Ja, da habe ich auch einen hübschen Mythos zu. Eigentlich ist es auch schon der Mythos, nämlich ein Hund oder Hund XY ist dominant, Punkt, als Aussage. Immer wieder lese ich das. Ich habe in meinem Anamnesebogen so die Frage drin stehen, beschreibe deinen Hund oder beschreibe die Charaktereigenschaften deines Hundes. Und relativ häufig lese ich da tatsächlich dominant, also dass man dem Hund die Charaktereigenschaft dominant zuweist.
Ich dachte, du hast eine Fangfrage drin. Ist dein Hund dominant? Und dann
Nee, das wäre ja fies. Aber einige Leute schreiben das so, tatsächlich aus freien Stücken. Man spricht halt eben von, wenn ein Hund jetzt irgendwie in einer gewissen Situation mal imponierend ist oder so, dann wird einem halt gesagt, also mir wurde das mit Baloo schon häufig gesagt, oh, ist aber auch ein dominanter Rüde, ne? Ja, manchmal. Situativ. wir müssen nämlich tatsächlich ein bisschen gucken, was dominant eigentlich bedeutet oder in was für Situationen wir von Dominanz sprechen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Grundsätzlich, ich weiß nicht mehr, Alex, vielleicht kannst du mir helfen. Dieses Experiment an Hühnern, weißt du, von wem das gemacht wurde und wo? Wo die Hackordnung von Hühnern damals untersucht wurde?
Nee.
Okay. Ich bin der Meinung, es war Anfang des 20. Jahrhunderts. Irgendwie so muss das gewesen sein. Und da wurde an Hühnern die sogenannte Hackordnung untersucht. Und da hat man eben geschaut, wenn jetzt in einer Hühnergruppe Hühnerfutter ausgeteilt wurde, wie Hühner sich da halt eben verhalten. Und da war es so, dass Huhn A zum Beispiel allen anderen die Körner weggepickt hat. Und in der Situation ist man ausgegangen, dass Huhn A eben das dominanteste Huhn war. Es war, hatte sozusagen das erste Recht, den anderen die Körner wegzupicken. Das nächsthöhere Huhn war dann quasi Huhn B und hackte allen die Körner weg, außer Huhn A. Das heißt, Huhn A hat es mit seinen Körnern in Ruhe gelassen. Und dann ist man davon ausgegangen, dass dieses Huhn B das nächst höher gestelltere Huhn sein wird, beziehungsweise das nächst dominantere. Und so kam es zu dieser Hackordnung, die man dann relativ schnell auch auf Kaninen und dergleichen übertragen hat. Und dann haben die Menschen das recht schnell auch auf die Mensch-Hund-Beziehung zum Beispiel übertragen. Und so kam es zu diesem alles bestimmenden Alpha-Wolf, von dem man lange Zeit gesprochen hat. Nun ist es so, wir haben tatsächlich Dominanzverhältnisse, die in aller Regel aber häufig situativ bedingt sind. Das heißt, mein Hund, Baloo zum Beispiel, der kann sich durchaus in einer Situation und in einer Begegnung mit einem anderen Hund dominant gegenüber des anderen Hundes verhalten. In der Situation, er kann zum Beispiel sehr imponierend sein, er kann Besitzansprüche stellen, er kann gewisse Ressourcen verteidigen, ne? Das heißt, wir können erstmal davon ausgehen, dass derjenige, der in einer gewissen Beziehung situativ der dominantere Part ist, als erster Zugriff hat auf zum Beispiel bestimmte Ressourcen wie begehrtes Futter, begehrte Liegeplätze, Spielzeug, Sexualpartner etc. Wenn jetzt aber ein anderer Hund noch mit ins Spiel kommt, wir stellen uns das einfach kurz vor, der sich dann aber plötzlich dominant gegenüber Baloo verhält, dann würden wir nicht weiter sagen, ja, Baloo ist auch dominant, jetzt aber ein bisschen weniger, dann ist Baloo eben nicht mehr das dominantere Tier demjenigen gegenüber, der jetzt dazugekommen ist. Er ist vielleicht immer noch dominanter gegenüber demjenigen, mit dem er vorher die Auseinandersetzung hatte, aber jetzt nicht auch pauschal demjenigen gegenüber, der jetzt dazugekommen ist. Wir können also nicht sagen, ja, Baloo ist auch ein bisschen dominant, der andere ist aber dominanter. Das würde es jetzt halt nicht geben. Es gibt halt den einen, der ist dominanter, und es gibt den anderen, der ist es dann eben in der Beziehung nicht. Das heißt, vereinfacht gesagt, Dominanz ist nichts, was wir als Charaktereigenschaft bezeichnen können, sondern Dominanz beschreibt die Eigenschaft einer Beziehung von einem Individuum zu einem anderen. Das heißt, mein Hund kann durchaus häufig der dominantere Part sein. Das kann durchaus sein. Es gibt, ich würde Baloo zum Beispiel schon als den Hund beschreiben, der es in einer Begegnung mit einem anderen Hund häufiger ist, weil er eben so ist. Baloo würde sich never ever einem anderen Hund einfach irgendwie unterwerfen und irgendwie da rumfiddeln oder so. Würde er halt nicht machen. Aber das bedeutet nicht, dass Baloo pauschal ein dominanter Hund ist. Und das ist so ein kleiner Irrglaube, der noch häufig in den Köpfen der Menschen rumspukt, dass Dominanz eine Charaktereigenschaft ist, die vor allem fest ist.
Ich glaube, es kommt voll von den von der frühen Forschung so an, so Gehegewölfen und
ja,
so
ja,
und
total.
Gehegehunden, ne? Dass da halt die, auch diese diese Prellböcke drin waren, wo die Tiere sich dann quasi abreagiert haben, die keine Chance hatten abzuwandern, ja, was sie halt in freier Wildbahn tun würden, weil kein Hund lebt halt in einer Gruppe, wenn es nur negative Folgen für das Tier hat. Dann würde das halt in freier Wildbahn abwandern und sich eine eigene Gruppe suchen.
Ja, so dieser Omega-Wolf,
halt,
ne?
Genau, das geht ja halt in im Gehege nicht. Und daraus hat sich ja die frühe Hundeerziehung und Hundehaltung und halt diese, ich nenne es jetzt mal diese klassische, veraltete Schäferhund-Verein-Hundeerziehung so, bitte liebe Schäferhund-Vereine, seht mir das nach, wenn ihr anders arbeitet, aber dieses alte, klassische Schäferhund, sehr viel Drill, sehr harsch immer auftreten, so abgeleitet.
Aber ganz kurz an der Stelle, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche. Zu diesem Thema Schäferhundekram und sowas, ne, und Drill und so. Ich habe das letztens gerade gedacht. Wir müssen auch mal überlegen, wenn ich jetzt mal so knapp 100 Jahre zurückdenke, ne, da war hier halt auch, also 100 Jahre, wie, was haben wir jetzt, 1901, okay, vielleicht noch ein bisschen mehr als 100 Jahre, dann war hier halt auch Krieg und so. Es war halt dann schon auch eine andere Zeit, ne. Da war auch, wenn man mal überlegt, auch der Umgangston zwischen Menschen und sowas war halt auch ein ganz anderer. Da waren Hunde, waren allgemein auch, hatten ganz, ganz anderen Stellwert so in der Familie. Ich finde es total abgefahren, weil es ist ja eigentlich logisch. Also so wie mit Kindern in Schulen umgegangen wurde damals, wird auch heute nicht mehr umgegangen mit Kindern, glücklicherweise. So, dass es irgendwelche Völkerschauen gab bis 1940, das müssen wir uns mal reinziehen.
Aber es ist halt krass, weil ganz viel unserer Gesellschaft und ganz viel ja auch unseres Schulsystems zum Beispiel und sei es vielleicht irgendwelche Gesellschaftsbilder auch, die sind ja noch total beeinflusst von der Nazi-Zeit.
Ja.
So, und eigentlich wäre es halt mal super interessant, vielleicht mit dem Historiker oder so zu sprechen. Oder man müsste selber mal gucken, ob man da Informationen bekommt, wie halt die Hundeerziehung zur Nazi-Zeit. Ich meine, Hitler hatte ja auch einen Schäferhund.
Alter, kennst du nicht dieses schöne Werbevideo von Teletakt?
Nee.
Oh, das muss ich dir schicken. Das ist herrlich. Es ist so herrlich. Ein Fernsehwerbefilm von Teletakt. Und du kommst nicht, du wirst aus dem Lachen nicht rauskommen. Das ist irre. Also, es ist eigentlich gar nicht witzig, weil die Hunde laufen halt mit so einem Apparat am Hals rum. Also, so 5 Kilo war das halt damals. Für alle, die es nicht wissen, ein Teletakt-Gerät ist ein Stromhalsband. Und nicht so ein Stromimpulshalsband, sondern ein Stromhalsband. Und da wird halt auch in dem Werbeclip so richtig schön mit so einer netten Stimme beschrieben, wie dann halt so der Hund erzogen ist. Und es ist halt eigentlich nicht unbedingt witzig, aber es hat leider eine kleine Ironie irgendwie.
Ja, ja, aber da, also was sich da so ableitet aus der Zeit oder dann halt in den 60er, 70er Jahren, weiß nicht, dann noch natürlich verbreitet wurde, das wird ja sicherlich mit in die Erziehung der Hunde dann eingeschlossen worden sein und in das Bild. So, da ist man ja zum Glück weiter und die Forschung ist auch weiter. Was ich vielleicht noch wichtig finde in dem Moment, ich glaube, du hast es so ein bisschen angerissen, ein Hund, der halt in einer Langzeit-Dominanzbeziehung. Und das ist ja vielleicht noch so ein Punkt, wo man unterscheiden muss, dass es halt diese situative Dominanz gibt, die du gerade angesprochen hast, und halt eine formale Dominanz. Ja. Das ist dann halt so eine Langzeit-Dominanzbeziehung, die man dann relativ gefestigt hat. Die gilt quasi auch, also die gilt schon immer, aber das heißt nicht, dass man sich immer durchsetzen muss. Also wenn zum Beispiel zwei Hunde eine ganz gut geklärte Beziehung haben und auch der eine dominant über den anderen ist und beide wissen das halt auch, das ist halt auch so ein wichtiger Faktor, dass auch der Unterlegene sozusagen, der submissive Hund das auch weiß und das akzeptiert, heißt das nicht, dass der sich niemals durchsetzen kann.
Ja.
So, das sehe ich auch zu Hause ganz häufig, dass Louis sich dann mal durchsetzt. Aber wenn Baloo wirklich möchte und Interesse hat, dann setzt er sich halt durch. Und dann merkt Louis das auch, wenn er halt ernst meint und ihm das wichtig ist. Und dann versucht er auch gar nicht, da ranzukommen irgendwie. Und da finde ich, ist das immer halt ganz wichtig, dass man halt nicht wie so ein Despot quasi zu Hause herrscht und sagt, so, mein Hund darf gar keine Entscheidung treffen, ich muss alles immer verwalten, weil das ist halt auch Blödsinn.
Ganz kurz, eine Sache hast du gerade gesagt, die ich total wichtig finde, nämlich, dass derjenige Hund, der eben nicht der dominantere Part in der Situation oder in der Beziehung ist, das weiß. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen, der entscheidet das ja auch. Also ob ein anderer sich dominant verhält, dem anderen gegenüber, entscheidet nicht der vermeintlich Dominantere, sondern derjenige, der es eben nicht ist. Ne? Weil es kommt eigentlich auf die Reaktion desjenigen an. Und das ist ganz, ganz spannend, wenn wir da auch nochmal einen Vergleich ziehen zu uns Menschen, wie wir uns unseren Hunden manchmal gegenüber verhalten. Und da können wir relativ schnell dann sehen, dieser Alpha-Wurf macht dann dahingehend schon mal gar keinen Sinn, weil wir da ja quasi eine Dominanz erzwingen und das nicht die freie Entscheidung unseres Hundes ist, zu sagen, ah ja, okay, du bist jetzt der Dominante hier, deswegen ergebe ich mich quasi, sondern wir erzwingen das ja durch physikalischen Druck auf den Hundekörper, dass der sich hinlegt. Und das ist keine Unterwerfung, wie ein Hund sie machen würde. Also eine Unterwerfung geht immer vom Unterworfenen aus und nicht und passiert nicht, weil der andere so viel physischen Druck auf den anderen auswirkt oder einwirkt. Morgens ist schön mit mir, mit Wörterfindung. Druck auswirken,
ich glaube, man hat das verstanden.
Man weiß, was ich meine. Das heißt, es braucht definitiv die Akzeptanz des weniger dominanten oder des nicht dominanten Parts, zu sagen, hey, alles klar, du bist hier der Macher in der Situation. Und erst dann können wir davon sprechen, dass ein anderer dem anderen gegenüber dominant ist.
Genau, und ich habe gestern noch gelesen, in Vorbereitung auf den, also meinen nächsten Mythos, habe ich noch gelesen, einfach in einem Fachbuch hier, und da stand auch nochmal so schön, weil eine Seite weiter ging es dann nämlich um Dominanzbeziehung, und dann stand so schön, dass eben halt nicht die Dominanzbeziehung davon gekennzeichnet ist, dass der dominante Part ständig darauf rumreitet sozusagen und seinen Status wieder mega klar macht durch aggressive oder agonistische Verhaltensweisen, sondern im Gegenteil eigentlich immer der unterlegene Part kommt und durch aktive Demut zum Beispiel sich sozusagen einschleimt bei dem anderen und so quasi von unten heraus den Status bestätigt und die Beziehung.
Ja. Das ist total spannend. Ich habe in einem Buch mal gelesen von einem Wolfsrudel, in dem die eine Wölfin sich ständig ganz, 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 ganz assi verhalten hat eigentlich. Also die gängelte wirklich so die anderen Rudelmitglieder, und das war so eine ganz gehässige Wölfin irgendwie, die ganz viel schlechte Laune verbreitet hat. Und sie war aber so das ranghöchste Tier quasi. Und hat aber wirklich alle anderen so drangsaliert. Und da kam es tatsächlich irgendwann dazu, dass das gesamte Rudel sich gegen diese eine Wölfin richtete, während sie gerade auch einen ganzen Wurf Welpen hatte. Und die hat auch von anderen Wölfen die Welpen totgebissen und solche Geschichten. Diese böse Hexenwölfin quasi. Und da hat sich tatsächlich dieses ganze Rudel schlussendlich gegen sie verbündet quasi und der den Gar ausgemacht, weil es einfach für die Beziehung im Rudel oder für die Stimmung im Rudel nicht länger tragbar war, ganz offensichtlich. Ne? Das heißt, auch sowas ist gar nicht gern gesehen. Das finden Tiere oder finden auch Wölfe gar nicht geil, wenn jemand sich die ganze Zeit halt aufspielt, ne? Und seine Macht so missbraucht irgendwie. Und was ich verrückt fand aber in der Beziehung war, die Welpen von dieser Wölfin, die wurden trotzdem aufgenommen. Ins Rudel.
Oh, hoffentlich war es nichts Genetisches.
Achso. Scheiße.
Das Assi-Verhalten.
Ja, ja, aber das fand ich ganz spannend. Die Weisheit der Wölfe, könnt ihr das lesen, war sehr eindrucksvoll geschrieben. Und das fand ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel für dominantes oder ständig dominantes und drangsalierendes Verhalten gegenüber dem anderen sorgt nicht für Akzeptanz und Harmonie innerhalb einer Gruppe.
Ja, definitiv. Das, ich finde, man merkt es auch auf Hundewiesen oder so, wo man unterwegs ist, dass solche Hunde halt also Hunde, die auch sehr immer imponierend und provozierend rumlaufen, ja, dass die halt auch häufiger mal Ärger kriegen mit anderen Hunden.
Ja.
So, ja, genau. Ich würde mal ein bisschen weitermachen.
Mach mal weiter.
Und zwar habe ich einen Mythos, der, glaube ich, relativ schnell abgefrühstückt ist. Und zwar Hunde, die mit dem Schwanz wedeln, die freuen sich. Und das ist etwas, was ich immer, also das höre ich fast jede Woche, weil mein Hund häufiger mal andere Hunde oder Menschen anbellt, also der Walu, und er wedelt dabei halt mit dem Schwanz. Und dann kommt er, ach, aber er freut sich, ne? Aber er freut sich. Wo ich so denke, ey, der Hund, der baut sich auf, der hat eine Bürste von der Nasenspitze bis zur Rute, der droht und bellt und irgendwie macht alles in seinem Körper und alle Intuition der Menschen würde wahrscheinlich sagen, okay, dem Hund nähere ich mich gerade nicht und der sieht jetzt nicht freudig aus. Und dann heißt plötzlich, ja, aber er freut sich, ne? Und wir müssen beim mit der Rute wedeln definitiv eine oder wir müssen zwei Sachen im Blick behalten. Das ist einmal die Rutenposition. Das heißt, ist die Rute quasi sehr auf den Rücken gehoben? Steht sie gerade nach oben? Ist sie so ein bisschen runterhängend oder ist sie waagerecht? Und wir müssen beachten, wie weich ist die Rute beim Wedeln? Also haben wir eine sehr durchgebogene Rute, die quasi auch die Amplitude ist wichtig. Wie weit von links nach rechts wedelt der Hund? Ist das wie bei so einem typischen Labrador, der irgendwie jemanden trifft, den er cool findet? Also gefühlt jeden, und wackelt der ganze Hintern dabei und ist alles weich und die ganzen Bewegungen weich und ohne Spannung, oder ist die Rute sehr hart und sehr, sehr steif sozusagen in der Bewegung und wedelt nur so ein ganz bisschen von links nach rechts. Das sind halt immer so Sachen, die man beachten muss, und ich glaube, was man so als Daumenregel festhalten kann, ist immer, je weicher die Rute, desto besser. Und bei der Rutenposition muss man halt auch, das ist mir immer ganz wichtig, darauf hinweisen, es kommt auch auf die Rasse an, also auf den Phänotyp sozusagen, den grundsätzlichen Phänotyp. Sprich, ein Beagle hat häufiger eine hochstehende Rute als ein Whippet zum Beispiel. Und ein Husky oder ein Eurasier, der per se eine auf den Rücken gelegte Rute hat, der läuft auch nicht permanent in einem super krassen Imponierverhalten durch die Gegend, nur weil die Rute über den Rücken gebunden ist. Sondern das ist natürlich dann etwas Genetisches. Und das sind Besonderheiten, die man dabei beachten muss. Aber grundsätzlich heißt nicht jedes Wedeln, der Hund ist entspannt und freut sich.
Ja.
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 Wedeln deine Hunde auch mal mit der Rute, ohne sich zu freuen?
Nee, die sind immer aus dem Häuschen. Bertha freut sich immer. Immer wenn Bertha mit der Rute wedelt, weil die einen anderen Hund sieht, dann freut die sich irre. Meine Hunde machen das nicht. Meine Hunde
Bertha
freuen
ist doch, Bertha ist doch aber wahrscheinlich ein Hund, der häufiger mal mit der Rute relativ an den Popo geklemmt auch wedelt, ne? Ja.
Nee, wedelt?
Ja.
Nee.
Gar nicht so unterwürfiges.
Never.
Okay.
Also,
sorry, Bertha.
Falsch nee, tatsächlich eigentlich nicht. Bertha, also so, Bertha ist jetzt auch nicht so. Ich überlege gerade, wenn sie so kommt, weil sie so mega. Muss ich mal drauf achten. Wenn Bertha Balu für mehr als 5 Minuten nicht gesehen hat, die dann wieder sieht, dann ist sie ja so irre aus dem Häuschen. Das wäre so eine typische Situation, wenn sie dann so sagt, huhu, wo du davon ausgehen würdest, dass die Route unten wäre, ne?
Ja.
Ich glaube, in meinem Kopf ist die Route dabei tatsächlich immer oben. Ich werde es mal filmen, wenn ich die beiden, ich kann mir Bertha gleich mal hier für eine Stunde ins Büro holen und sie danach wieder rauslassen. Dann wird sie es garantiert machen. Ich glaube, ihre Route ist tatsächlich in dem Moment oben.
Das werden wir dann mal überprüfen.
Ja, nochmal. Es gibt bei Bertha eigentlich nur entweder ist scheiße, dann ist alles einfach eingezogen und auch die Route ist dann so.
Ja, und dann wird auch nicht gewedelt.
Dann wird halt auch nicht gewedelt. Oder, also Bertha kann ja auch sehr, sehr gut Route ganz weit oben und Pipo-Bert halt. Da geht schon alles. Balu wedelt
ja,
mit der Route unten. Wenn der sich über Menschen sehr freut.
Ja, krass, weil, also Louis macht das halt voll, dieses, das, was wir gerade besprochen haben, diese aktive Demut. Mhm. So, der Hund, ein anderer Hund betritt den Raum, also in meinem Fall Balu, und Louis sagt erstmal, okay, bei dem muss ich erstmal mich wieder gutstellen
und, dann sagt und
mich ein bisschen einschleimen. Genau, und dann leckt er ihm die Lefzen und kommt so ein bisschen von unten an und dabei ist die Rute relativ weit an den Popo gepresst, hinten, und wedelt halt so ein bisschen. So,
das genau. Ist bei Balu, wenn Balu in so richtig crazy Euphorie ist, weil man ihn lange nicht gesehen hat und er so auf einen zugerannt kommt, dann kommt er halt auch, also wenn man so im Urlaub war oder so, und der ist in so einer Stimmung, dass er dann sagt, oh, du bist wieder da, dann rennt er halt mega auf dich los. Und wenn er dann so an dir rumschnüffelt und dich so inspiziert, wo du so warst, da kleben bei Balu dann tatsächlich die Ohren am Kopf und der Schwanz hinten, der wedelt dann da auch weit unten rum. Wo ich immer denke, das passt eigentlich auch nicht so richtig zu Balu, weil er das sonst.
So kann ich ihn mir gar nicht vorstellen.
Nein, gar nicht. Passt auch gar nicht zu ihm. Aber Balu ist halt auch, also Balu ist halt definitiv Demutskünstler. Ich glaube, manchmal ist bei Balu auch ein bisschen mehr Show als alles andere. Ich weiß es nicht so genau. aber gestern zum Beispiel, ich hab dir ja gezeigt, ich habe gestern meine Hunde geärgert mit Würstchen. Und ich hatte ihn ja angeleint und ich war halt draußen und es war das erste Mal so nach 6 Minuten oder so, habe ich so ein bisschen halt klimpern hören. Und ich hatte eigentlich geguckt, dass er wirklich nicht rankommen kann. Und ich habe mir das dann aber im Video angeguckt, er hat es irgendwie geschafft, dass er so ein bisschen mit der Pfote auf den Teller kam doch. Und er hat es halt geklimpert. Und da bin ich einfach in den Raum reingegangen. Ich habe gar nichts gesagt, ich bin halt einfach in den Raum reingegangen. Und eigentlich krass, ey, eigentlich krass. Muss ich dir mal schicken, das Video, weil es ist crazy, was alles an Reaktionen kurz von ihm kommt. Ich bin einfach nur reingegangen, ich habe keinen einzigen Ton gesagt. Bin einfach nur kurz an der Tür stehen geblieben und habe dann den Teller mit dem Fuß noch so 10 Zentimeter weiter in die Ecke geschoben. Und da ist er halt abgefallen, also Balu ist da in seiner Kommunikation und Körpersprache schon relativ extrem, also total extrem.
Ja, schick mal zu, ist ja voll interessant.
Voll.
Ja.
So, von dem einen zum anderen, ich habe einen Mythos noch mitgebracht, über den wir eigentlich schon mal so grob gesprochen hatten in der Podcast-Folge, als wir über Auslastung gesprochen hatten.
Dann schneide ich das einfach aus der alten Folge da rein.
Ja, well. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Genieß die Sonne.
Nee. Ich habe ja auch noch was gehört.
Nein, tatsächlich habe ich als Mythos noch mal mitgebracht, ein Hund muss XY viele Stunden lang spazieren gehen. Sagt man XY eigentlich nur, wenn es um Menschen oder Tiere oder so geht, ne? Um Personen?
Person XY?
Ja, man sagt eigentlich, glaub,
man
es wäre einfach
nur
X, Stunden. Ne?
X Stunden, ja. Ja.
Okay, ein Hund muss X Stunden spazieren gehen. Wir müssen mal kurz über Spazierengehen sprechen. Ein Hund muss nämlich tatsächlich gar nicht spazieren gehen. Wir Menschen müssen spazieren gehen, weil wir das wollen. Ein Hund muss tatsächlich nicht spazieren gehen. Und ich hatte das gerade kürzlich in einem Termin, da waren die Leute mit einem Hund oder die Leute hatten einen Hund der auf mich sehr, sehr überfordert wirkte von vielen, vielen Reizen. Und der hatte so ein sehr, sehr hohes Energieniveau und war so sehr hibbelig und kaum ansprechbar. Und dem Anamnesebogen habe ich entnommen, dass die jeden Tag 3 Stunden mit dem Hund draußen sind, spazieren gehen. Verteilt über den Tag, ne? Also so 1, 2 kleine Runden, eine große Runde. Und das ist schon tatsächlich sehr viel. Das ist tatsächlich sehr, sehr viel. Das kann man definitiv durchaus machen und es spricht auch eigentlich nichts dagegen, mit einem Hund, der sicher sich in seiner Umwelt bewegt, der keine Probleme mit den Umweltreizen hat, denen er täglich ausgeliefert ist, ist kein Problem, mit dem 3 Stunden spazieren zu gehen am Tag. Kann man gerne machen, muss man aber nicht. Und für einen Hund, für den alles vielleicht sehr, sehr viel ist, der sich schnell beeinflussen lässt von unterschiedlichen Reizen, der viel Zeit braucht, um gewisse Dinge zu verarbeiten, für den sind 3 Stunden wahnsinnig viel. Wenn wir jetzt mal gucken, was so Straßenhunde machen, die vielleicht auch nur so halb domestiziert sind, das heißt, sie leben auch nicht so richtig im Anschluss an den Menschen, sondern recht autark, in kleinen Hundegruppen, in ihrer Meute, da wird halt nicht spazieren gegangen. Also da sagt jetzt halt nicht der eine zu dem anderen, so, heute doch die große Runde, wer kommt mit? Ist halt nicht. Die machen halt Siesta von morgens bis abends, die wachen ab und zu und dann springt mal einer auf und bellt. Dann läuft er mal 5 Schritte, um jemand anderen zu verbellen und zu sagen, hey, hau ab hier. Danach legt er sich wieder hin. Dann wird mal eine Runde gemacht zum nächsten Mülleimer. Das sind vielleicht so 2 Minuten Hinweg, 2 Minuten Rückweg. Da werden ein bisschen Pizzareste oder so gefressen und danach wird sich wieder hingelegt. Dann wird nochmal, weg da, jemand verscheucht. Und dann kommt vielleicht der Mensch vorbei, der ab und zu auch mal ein bisschen Essensreste bringt. Dann werden nochmal so 10 Meter gelaufen. Und viel mehr passiert halt nicht. So, also Hunde auf Sri Lanka haben teilweise einen kompletten Tag lang nur vor einem Hotel gelegen, um darauf zu warten, dass abends die Essensreste vors Hotel gekippt werden. Mehr nicht. Die waren da den ganzen Tag und haben da einfach nur gewartet. Und das war die Erfüllung ihres Lebens, darauf zu warten, dass abends jemand den Müll vor die Tür schmeißt. Und zwischendurch haben sie sich aufgeregt über andere Hunde, die die Straße passieren wollten.
Ja, man muss ja seine Position halten,
genau,
wenn das Essen hingekippt wird.
Da kann man jetzt dann halt auch nicht kurz mal eben für einen 10-Kilometer-Walk die Stellung verlassen. Das geht ja nicht. Also du kannst ja nicht einfach dann gehen. So, was wäre denn dann?
Was sagst du denn? Weil die Hunde haben ja aber tatsächlich autark, ohne Menschen, eine Aufgabe.
Ja.
Weil die müssen ja überleben und ihr Leben organisieren,
ja,
und so. Das heißt, das ist ja schon, selbst beim Rumliegen, anspruchsvoller, als der Hund liegt den ganzen Tag auf der Couch. Das ist ja jetzt nicht die Konsequenz, die wir daraus ziehen,
ja,
wollen, dass der Hund reizarm zu Hause den ganzen Tag auf der Couch liegt.
Absolut.
Was würdest du denn sagen, so Stichwort Aufgabe für den Hund und wie viel Spaziergang, also das hatten wir ja schon so ein bisschen, vielleicht in Kurzfassung, wie viel Spaziergang ist dann notwendig?
Ich finde es einfach wichtig, glaube ich, dass ein Hund grundsätzlich, und zwar nicht nur situativ, wenn man spazieren geht, sondern immer das Gefühl einer gewissen Relevanz hat. Das heißt, dass ein Hund irgendwie das Gefühl hat, auch wichtig zu sein. Zum einen durch Anerkennung, zum anderen, weil er vielleicht Aufgaben von mir gestellt bekommt. Bertha zum Beispiel ist auch sehr wachsam. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich motze, wenn sie wufft oder wenn sie aufpasst oder so. Und Bertha ist halt, also man merkt Bertha in vielen Situationen halt auch einfach einen sehr, sehr bellfreudigen Terrier an. Und irgendwann habe ich mich dagegen entschieden, immer zu motzen und habe halt so ein bisschen geguckt, dass Bertha jetzt nicht irgendwie unbedingt vor der Tür liegt und so und hier halt mega den Wachposten einnimmt. Aber Bertha macht halt manchmal schon zum Beispiel so ein Uff oder so, wenn irgendwas ist. Ne? Die passt halt auf und dann kommt halt ein Primaberta, super, klasse. So, das wird halt ein bisschen anerkannt. Die ist auch ein bisschen, viele Hunde sind, auch wenn wir das gar nicht so meinen, sind definitiv in einem kleinen, ich passe ein bisschen auf und ich wache Posten drin. Und ich finde das tatsächlich überhaupt gar nicht schlimm. Zu wachen ist eine Eigenschaft, die haben ganz, ganz viele Hunde. Und sofern es irgendwie möglich ist, finde ich, muss man es auch nicht unbedingt unterbinden. Also
ich sage immer, melden ist immer erlaubt eigentlich.
Eben, ja.
Nur der Hund darf sich halt nicht mega reinsteigern und dann eigentlich den ganzen Tag durchbellen.
Das macht es ja aber auch aus, finde ich, fair zu führen. Also jeder hat ja gewisse Eigenschaften, die ihn in einer gewissen Gruppe zu etwas Besonderem machen. Und wir müssen mal überlegen, ein Hund, der jetzt sehr, sehr wachsam ist, der ganz besonders gut Dinge hört, der würde auf der Straße zum Beispiel das Leben einer gesamten Gruppe sichern können, weil er so wachsam ist. Ne? Das heißt, der ist ganz, 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 ganz wichtig für die gesamte Gruppe, selbst wenn er vielleicht, wenn wir nochmal zurück zur Dominanz kommen, ganz, ganz häufig absolut nicht der dominante Part ist in einer Beziehung zu anderen. Das heißt, das kann ein, wenn wir jetzt von Rängen ausgehen würden, das könnte ein ganz, ganz rangniedriges Tier sein, das trotzdem eine wahnsinnig hohe Relevanz für die Gesundheit und das Gemeinwohl der gesamten Gruppe hat. Und da finde ich das immer so ein bisschen skurril, wenn wir versuchen wollen, einem wachsamen Hund das Wachen richtig auszutreiben. Das heißt, ich kann ja sagen, oh, so richtig Pöbelalarm, da habe ich, finde ich echt anstrengend, kann ich auch mit meinen Nachbarn nicht so richtig vereinbaren, finde ich völlig legitim. Dann kann man ja sagen, okay, prima, dann gucken wir mal, dass wir so ein Uff oder so tatsächlich würdigen und das mal annehmen, weil dann reicht es ja. Ne? Aber also lauter wird es eigentlich ja nur, wenn Hunde noch mehr Alarm machen müssen, weil dann ist immer noch keine Reaktion gekommen. Und
man kann sogar dem Hund beibringen, dass er gar nicht mehr wufft. Also ich habe das bei Baloo auch, dass er halt meldet und er kommt halt einfach. Der liegt ganz häufig, Stichwort Liegeplätze, irgendwo anders, nicht da, wo wir sind, weil er einfach nicht die Nähe zum Menschen präferiert, sondern die Nähe zum bequemen Liegeplatz. Und wenn wir halt in der Küche sind, dann liegt er ganz häufig irgendwie in seinem Körbchen oder im Arbeitszimmer bei mir auf der Couch. Wenn er aber was hört, dann kommt er manchmal mit einer leichten Bürste so in die Küche und dann kriegt er auch einen Keks oder so. Weil er halt, früher hat er halt mega gebellt und ist immer ausgeflippt und so und das stresst ihn einerseits und uns auch und auch die Nachbarn. Du kannst aber dieses Melden, was du ja gerade gesagt hast, ja, umformen. Also ja. Du kannst ja schon sagen, so Win-Win-Situation, okay, du darfst gerne melden, schon cool, aber so, wie ich das gerne hätte, ja. Sozusagen. Ne? Und dass der Hund dann da bestätigt wird. Und von dir gerade wichtiger Punkt noch, so Thema Gruppenhaltung. Und ich glaube, da sind sich viele Menschen nicht im Klaren drüber, dass eine Gruppenhaltung oder ein Gruppenleben immer für alle, wir haben es gerade eigentlich schon mal gesagt, aber für alle Beteiligten und für jedes Individuum einen Vorteil bietet. Ja. Und auch der Ranghohe oder der quasi alle Entscheidungen trifft, ist angewiesen auf die anderen. Sonst würde er nicht, lebt er nicht aus Jux und Dollerei mit anderen zusammen, sondern weil der irgendwie auch einen Nutzen von ihnen hat. Ne? Und wenn das keinen Nutzen für den hätte, dann würde er nicht sowas wie Futter und andere Ressourcen mit den Leuten teilen oder mit den Hunden. So, und das ist halt das Wichtige. Die Hunde können sich das nicht mehr aussuchen. Die sind gezwungenermaßen mit uns in einer Gruppenhaltung. Und dann müssen wir gucken, dass wir deren Bedürfnisse und vielleicht auch deren Wertschätzung in irgendeiner Form irgendwie mit in den Alltag integrieren.
Ja.
Und das ist, wenn ich mir dann halt ich finde ein ganz wichtiges, nicht bitte pauschal verstehen, alle Leute, die das cool machen, aber so Stichwort Zwergspitz. Es ist halt ein Wachhund.
Voll.
Ein Spitz ist halt ein Wachhund. Und die Menschen haben den halt klein und süß gezüchtet, sodass er irgendwie körperlich krank ist und trotzdem steckt in diesem Hund immer noch ein Wachhund.
Und was
wir
für
haben
einer.
So, ja, und wir haben so viele Menschen im Training aktuell, die irgendwie mit einem Zwergspitzproblem hat, der, oh Wunder, irgendwie die Nachbarn ankläfft oder aus dem Fenster guckt und irgendwie meldet und so. Und das dafür ist der halt gemacht. So.
Ja, also es ist halt ja, also um nochmal vielleicht zum Thema Spazierengehen ja zurückzukommen. ich finde es ganz, ganz wichtig und viel, viel wichtiger tatsächlich als tägliche 3-stündige Spaziergänge, viel, viel wichtiger finde ich, dass ein Hund das Gefühl hat, gesehen zu werden mit seinen Fähigkeiten, die er hat, ernst genommen zu werden mit seinen Fähigkeiten, die er hat, und teilweise dann eben angemessen und sinnvoll beschäftigt wird. Witzig zum Beispiel Windhunde. Windhunde, da wird ganz häufig auch von ausgegangen, dass die ganz, ganz viel spazieren gehen müssen, weil die ja gerne rennen. Windhunde können aber problemlos den ganzen Tag in der Sonne liegen, um dann mal kurz zu sprinten. Und das ist auch so eine Sache, also Windhunde zum Beispiel sind keine Langstreckenläufer, die sind nicht, natürlich können die auch ohne Probleme 10 Kilometer laufen, gar keine Frage, kann eigentlich jeder Hund, der nicht gerade irgendwelche Atemwegsprobleme hat, die ihm angezüchtet wurden, aber die sind eigentlich normalerweise nicht dafür gemacht, die sind auf kurze Sprints ausgelegt. Oder auch ein Husky. Ein Husky ist jetzt auch nicht dafür gemacht, dass der jeden Tag 20 Kilometer spazieren gehen muss. So, ein Husky ist dafür gezüchtet, dass der vielleicht mal in der Saison 30, 40, 50 Kilometer einen Schlitten zieht. Aber im Sommer ist da halt auch einfach dann gar nicht so. Ne? Im Sommer ist der in seinem Zwinger und dann passiert nichts. Das heißt, ein Hund braucht irgendwie eine Aufgabe. Ein Hund braucht aber nicht jeden Tag ein gleichbleibendes Pensum an Spaziergang, der dann vielleicht auch immer dieselbe Route beinhaltet. Und dieselben Futterbeutelspiele am selben Futterbeutelbaum. Sowas ist nicht unbedingt das, was ein Hund braucht. Ein Hund braucht einfach ein bisschen echte Anerkennung, ein bisschen echtes Interesse. Und das finde ich viel, viel wichtiger als 3 Stunden spazieren gehen am Tag. Wenn man
ich
jetzt.
Glaub,
ja?
Ich glaube, das merken wir beide halt auch. Und alle wahrscheinlich HundetrainerInnen, die ihre Hunde hier und da mal zum Coaching mitnehmen. Das ist ja durchaus unterschiedlich. Ich fahre zum Beispiel jetzt gleich eine halbe Stunde zum Termin und das ist dann der Morgenspaziergang sozusagen oder die Morgenbeschäftigung für meine Hunde. Und da wird deren Job sein, aus dem Kofferraum mal zu hüpfen und sich mal anbellen zu lassen und einfach da zu sein. Einfach zu sitzen und den anderen Hund quasi, also die kennen das ja, ignorieren von diesem erregenden Verhalten. Vielleicht dem anderen vermitteln, hey, ist alles cool hier, die Umwelt ist gar nicht so schlimm. Und dann werden wir eine kleine Runde laufen, aber wirklich nur, das ist vielleicht eine 5-Minuten-Runde oder 10-Minuten-Runde, da machen die kurz ihre Geschäfte und dann gehen die wieder in den Kofferraum, fahren mit mir nach Hause und das war's dann für den, also bis 16 Uhr oder so.
Aber war ja, halt ein echt wichtiger Job.
Ja, und ist halt, ist für die auch irre anstrengend. Ja. Ne? Also die sind dann nicht so zu Hause und sagen, hallo, ich war nur 10 Minuten unterwegs, weil die sind dann halt auch 45 Minuten, 50 Minuten draußen und sitzen da halt einfach rum oder liegen einfach rum. Und das ist halt deren Job dann. So, und dann warten die da drauf, dass ich nach 20 Minuten mal sage, so, jetzt komm mal hier hin und wechsel mal kurz die Position. Und dann sitzen sie da weitere 20 Minuten.
Ja.
Und mehr brauchen die gar nicht. Und das lastet einen Hund, okay, das böse Wort Auslastung darf man nicht sagen, das beschäftigt einen Hund ganz gut. Und ich glaube, damit sind die auch ganz zufrieden.
Ja. Natürlich können wir jetzt nicht sagen, okay, wir haben jetzt hier so ein Intelligenzspielzeug zu Hause. Damit beschäftigen wir unseren Hund sinnvoll. Und deswegen gehen wir jetzt nur noch 3x10 Minuten raus. Das wäre nicht das, was ich meine mit echte Anerkennung, echtes Interesse und sinnvolle Beschäftigung. Echtes Interesse zeugt davon, dass wir uns ganz aktiv wirklich mit unseren Hunden selbst auseinandersetzen. Soziale Interaktion und nicht Intelligenzspielzeug. Auch wenn so eine Knuschelkiste mit Leckerlis und Pappkartons und auch wenn ein Intelligenzspielzeug und so definitiv bestimmt mal seine Berechtigung hat und ein ganz cooles Gadget sein kann, aber soziale Interaktion mit euch in jedweder Hinsicht ist eigentlich die allerschönste Form der Beschäftigung für eure Hunde. Und ob ihr euch euer Frühstück einfach mal mit rausnehmt und euch mit euren Hunden einfach auf eine Wiese setzt und einfach mal guckt und beobachtet, was da so los ist und ein bisschen Frühstückspause macht oder ob ihr sagt, ihr geht 10 Kilometer mit eurem Hund wandern oder was auch immer. Hauptsache, ihr macht einfach irgendwas und ihr habt gemeinsame Erlebnisse mit euren Hunden. Das ist viel, viel wichtiger, finde ich, als die Summe der Minuten, die ihr am Tag spazieren geht.
Voll. Qualität statt Quantität.
Sie.
Ja, definitiv. Ich würde mal zu meinem letzten Punkt kommen.
Ah, du hast ja noch einen.
Weil zeitlich ist das jetzt begrenzt.
Ja.
Ich muss ja gleich zum Termin. Und zwar geht es um das berühmte Thema, Hunde können Angst riechen. Und dann, das habe ich ganz häufig gelesen, Hunde können Angst riechen. Und manchmal mit dem Zusatz und reagieren aggressiv darauf. Auch das habe ich schon gelesen ein paar Mal. Nicht ganz so häufig wie nur Hunde können Angst riechen. Und das ist mir direkt in den Sinn gekommen, weil ich Forschung dazu gelesen habe. Und zwar wird sowas ja untersucht, ob Hunde sowas wirklich riechen können. Und ich glaube, diesen Mythos, Hunde können Angst riechen, der ist deutlich älter als die Forschung dazu. Und ich glaube, er resultiert daraus, dass Menschen, die Angst vor Hunden haben, sich anders bewegen als normale Menschen sozusagen, die keine Angst vor einem Hund haben. Die zögern vielleicht, die ziehen vielleicht hektisch ihre Hände hoch oder so. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. Oder die gehen hektisch aus dem Weg. Wenn ich aus der Haustür komme und dann sind da Menschen, die haben Angst vor dem Hund, dann bleiben die erschrocken stehen und machen irgendwie was anderes. Und irgendwie verhalten sie sich anders als ein Mensch, der keine Angst hat vor dem Hund. Und ich glaube, das ist auch der Part, wo dieses der Gedanke herkommt, die reagieren aggressiv darauf. Jetzt gibt es aber einen ganz interessanten Faktor. Und zwar, nämlich, was riecht denn ein Hund tatsächlich? Und da wurden Versuche gemacht, konkret jetzt also Forscherteam aus Italien und aus Portugal. Vielleicht packen wir die Studie mit in die Shownotes, damit ihr gegebenenfalls nachlesen könnt, wenn euch das interessiert. Und wir sauber unsere Quellenarbeit gemacht haben. Da wurden Menschen oder Schweißproben von Menschen wurden eingesammelt. Und zwar wurde den Menschen etwas vorgespielt, Videos. Und diese Videos haben dann Emotionen beim Menschen ausgelöst. Nämlich einmal Unwohlsein oder Angst, aber auch was Freudiges. Und dann wurden halt neutrale Geruchsproben oder Schweißproben gesammelt. Und dann gab es, das wird ganz häufig gemacht in der Hundeforschung, dass halt ausprobiert wird, wie reagiert der Hund jetzt in einer gewissen Situation. Und zwar dann einmal mit dieser Schweißprobe im Raum, ohne Schweißprobe im Raum und mit einer positiven Schweißprobe im Raum. Und da wurde dann dieser Schweißgeruch oder der Schweiß wurde über einen Zerstäuber in die Luft gegeben sozusagen. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt das Setup so war, ein Hund war mit seinem Menschen in einem Raum mit einer fremden Person und diesem Zerstäuber. Und wenn jetzt die Schweißprobe abgesondert wurde vom Zerstäuber, wo halt eine erhöhte Konzentration an Stresshormonen drin war, des Menschen, dann hat der Hund weniger Interaktion und weniger Interesse und quasi Hallo sagen der fremden Person gegenüber gezeigt und hat sich häufiger rückversichert beim Menschen. Wohingegen, wenn halt diese freudige, spaßige Schweißprobe sozusagen zerstäubt wurde, dann war der Hund halt insgesamt signifikant häufiger interessiert daran, dem fremden Menschen Hallo zu sagen und hat sich auch von seinem Menschen weiter weggetraut und hervorgewagt sozusagen. Was ja tatsächlich dafür spricht, dass Hunde sowas riechen können und wahrnehmen können und dass es auch einen Einfluss auf ihr Verhalten hat.
Ja, mega. Mega. Eigentlich bräuchte man bräuchte diese Geruchskomposition zum Besprühen von einigen Personen dann.
Es ist halt das was ich ja so interessant finde. Ja, das, was ich interessant finde, ist halt, dass man dem Hund ja nichts vormachen kann. Ne? Also du kannst ja Selbstbewusstsein vortäuschen, wenn du dann halt mega am Schwitzen bist und total Stress hast, dann wird der Hund das schon wahrnehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was alle Leute, die sich da intensiver mit beschäftigen, schon immer wussten und im Gefühl hatten. Was natürlich jetzt auch irgendwie wissenschaftlich bewiesen ist und was dann in der Mensch-Hund-Arbeit den Faktor Mensch halt wieder unheimlich hervorhebt, dass man nämlich durchaus durch seine eigene Einstellung, durch seine Gefühlswelt, durch auch Persönlichkeit, Und wie gehe ich selber mit gewissen Situationen um? Wie ist mein eigener Seelenzustand sozusagen gerade? Dass das halt einen unheimlichen Einfluss auf das Verhalten unserer Hunde haben kann.
Ja.
Und dass das halt ein Punkt ist, der häufig so ein bisschen vielleicht unter den Teppich gekehrt wird oder wo nicht so dran gearbeitet wird. Dass ich eigentlich erstmal stabil sein muss, damit ich auch meinem Hund helfen kann.
Ja, total. Das ist, ich merke das ja bei Bertha total, wenn ich Kontakt zu fremden Hunden aufnehme. Also wenn ein fremder Hund kommt und manchmal ist es ja so, dass die so guten Tag sagen. Oder das ist auch der Grund, ich bin ja zu fremden Hunden immer so irgendwie so nett wie irgendwie mir möglich, weil es einen irre positiven Effekt tatsächlich auf Bertha hat. Also ich glaube zum einen, weil sie definitiv wahrnimmt auch, dass ich es ernst meine. Also ich bin dem Hund wirklich, wirklich wohlgesonnen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Bertha tatsächlich mal Interesse an anderen Hunden zeigt, steigert sich maßgeblich, wenn ich Interesse an dem Hund habe. Also das ist irre, wenn ich zu einem Hund sage, ey, ab, dann hat Bertha gar keinen Bock auf diesen Hund. Merkst du sofort, ne? Dann ist auch gar keine Motivation ihrerseits, da irgendwie auch nur im Ansatz in Hundekontakt zu gehen. Wenn ich irgendwie sage, na, du bist ja süß, ja, du hättest auch gerne ein Stück Würstchen hier aus meiner Tasche, ne, ja, scheiße, ne, kannst du nicht haben, ruf deine Halterin dich und du hörst nicht und so. Und wenn ich so ein bisschen mit denen rede, dann hat Bertha viel, viel mehr Lust tatsächlich oder zumindest keine allzu große Aversion mehr. Also Stimmungsübertragung ist leider schon echt King.
Und das ist halt, ja, leider auch ein Teufelskreis, ja. Weil ganz häufig ist es halt so, man hat irgendwo mal ein blödes Verhalten vom Hund und wir gehen sofort in die Erwartungshaltung, oh, das ist uns total unangenehm, oh, mein Hund wird bestimmt nochmal was verkehrt machen und dann sind wir angespannt und das ist halt, ja, da geht dann der Teufelskreis los. Und das zu durchbrechen ist manchmal gar nicht so einfach und braucht dann auch professionelle Hilfe durch quasi ein Hundetrainer oder Trainerin, und eventuell aber auch so ein, ja, wirklich, wirklich ganz fernab von Hunden. Also, dass man halt auch vielleicht mit einem Humanpsychologen erstmal arbeitet, um gewisse Dinge, Probleme in den Griff zu kriegen. Weil manchmal kann es auch sein, dass man mit allem Hundetraining und Kniffen und so gar nicht vielleicht weiterkommt, weil die Person eigentlich gar nicht bereit ist dafür. Und weil man so mit der, also die Person in dem jetzigen Stand, an dem sie ist, eigentlich an ihrem Problem gar nicht arbeiten kann, weil das halt ein Step zu früh ist.
Passiert manchmal, ja.
Ja, und da ist halt zum Beispiel die HundetrainerInnen-Ausbildung definitiv in den meisten Fällen viel zu wenig vorbereitend, dass man den Mensch und den humanpsychologischen Faktor eigentlich kaum da drin hat.
Total. Ich bin so froh, ja, dass ich da einfach durch mein Studium ein bisschen Background habe, weil das ist ja einfach gar keinen, also, ja, ich glaube, es kommt auch immer drauf an, wo du dich ausbilden lässt und so, aber wie man so mit verschiedenen Persönlichkeitstypen umgeht und worauf man vielleicht bei so Gesprächsführungen ein bisschen achtet und was es so für Lerntypen gibt und so, nö, da habe ich jetzt nicht
unbedingt was drüber gelernt. Das ist ja zumindest auch in der Prüfung wird es halt auch gar nicht abgefragt.
Nö, null, also, gar nicht.
Ja, genau. Ja, dann haben wir doch jeder drei Mythen heute mal besprochen. Ich glaube, das kann man irgendwann nochmal machen, weil es waren durchaus genügend da.
Es gibt so viele Mythen. Es gibt halt aber auch so, es gibt halt ja aber auch viele, also ich habe unter deinem Beitrag so einiges halt gelesen und ich denke halt immer bei so einigen Dingen, ja gut, das muss auch jetzt halt jeder wissen so. Aber ich glaube, ganz häufig ist dieser Gedanke von, nee, das weiß doch jetzt garantiert jeder. Ich glaube, das ist auch so ein Irrtum in meinem Kopf. Weil ja, sonst
du lebst
ja
halt in einer Bubble.
Ja, ne? Eben.
Also jeder lebt ja in einer Bubble.
Voll.
Und ja, das ist halt, ich denke dann auch manchmal, wenn ich mit Leuten spreche oder wenn ich halt ein, das habe ich ganz krass bei der Fulminanten zum Beispiel, wenn wir unser Workshop-Wochenende machen, dann mache ich da einen Vortrag vor und dann denke ich automatisch, ja, nee, das kann ich ja den Leuten jetzt nicht erzählen. Das ist ja klar. Das kann ich jetzt.
Haben also wir uns Leute doch letztes ja, Mal drüber unterhalten, ne?
Ja,
das,
die zahlen ja Geld dafür. Ja. Natürlich kann ich jetzt nicht die Basics raushauen. Die müssen ja schon cooles Wissen jetzt abgreifen. Und dann bin ich manchmal aber in Terminen und erzähle so beiläufig oder Sache als so einen Satz, den ich eigentlich ganz beiläufig fallen lasse und die dann, nee, wirklich?
Ja.
Und ich denke so, ach krass, das wusstet ihr nicht. Ja, und da ist definitiv, lebt man in der Bubble, weil wir natürlich, glaube ich, auch KundInnen haben, die sich mit uns beschäftigen, die sich halt viel mit dem Thema Hund beschäftigen.
Ja, die, ne? Also, ja, aber es ist halt, und das ist ja überhaupt nicht schlimm, also ich möchte auf gar keinen Fall, dass das jetzt falsch verstanden wird, aber ich hatte in meinem Webinar letzte Woche so ein paar Videos und habe unter anderem über Beschwichtigungsgesten gesprochen. Ganz selbstverständlich. Und es kam halt mehrfach die Frage, was sind denn Beschwichtigungsgesten? Und das ist ja eine absolut berechtigte Frage, also mehr als berechtigt und eine total wichtige Frage auch. Und es ist aber ja, man denkt ja so, ja komm, da habe ich jetzt auch aber bestimmt schon 10-mal drüber gesprochen. Aber man denkt ja vielleicht auch manchmal nicht drüber nach, dass nicht alle Menschen vielleicht einem schon seit 1,5 Jahren irgendwie folgen oder so.
Und jedes Video
gucken. Und jedes Video gucken und sich irgendwie jedes Fachwort merken. Das ist, und ich glaube, das ist aber, ich glaube, das werden alle ExpertInnen, egal auf welchem Gebiet, ein bisschen kennen. Es ist manchmal gar nicht so einfach, dann aus diesem ExpertInnen-Kopf ein bisschen rauszukommen und nochmal zu gucken, was muss man denn vielleicht drumherum erklären. Wir hatten doch auch irgendwann mal das Feedback bekommen von einer Zuhörerin, die schrieb, dass es toll wäre, wenn wir Fachwörter ein bisschen mehr erklären müssen, weil sie ganz schön häufig was nachschlagen muss. Und man merkt es einfach selber gar nicht so sehr.
Jetzt krass, ist halt bei uns normaler Sprachgebrauch, ne? Und ich denke schon immer, dass ich erkläre, also Hundekontent erkläre, ohne groß Fachwörter.
Ja. Voll.
So, also ich versuche das immer schon. Es ist schon einfache Sprache sozusagen.
Ja, genau. Wenn Alex und ich, bevor wir das kurz, damit die Illusion in den Köpfen erhalten bleibt, wenn Alex und ich uns miteinander unterhalten, ohne dass ihr zuhören könnt, dann reden wir viel gehobener und noch viel wissenschaftlicher. Dann hört sich das alles, ne? Oder?
Wir haben ganz anderen Sprachgebrauch. Ja.
Dann also, hört sich das so richtig professionell
an. Manche Menschen haben dann das Gefühl, wir reden Latein miteinander, weil wir nur
Schwachsinn.
Nein, nee. Ich finde halt, wenn man auch weiß, dass man auf Augenhöhe miteinander spricht, ich finde ganz schlimm, wenn man sich über Sprache versucht abzugrenzen und über Fachwörter versucht abzugrenzen, dann hat man irgendwelche Komplexe und muss irgendwas.
Dann hat man das damit, mit der Dominanz noch nicht so ganz verstanden, wie das wirklich geht.
Genau, ja.
Na gut, so, dann wünsche ich dir jetzt einfach mega schönen sonnigen Tag. Genieß das schöne Wetter.
Ja, weißt du was? Ich habe eine Push-Nachricht gerade bekommen auf mein Handy.
Dass es jetzt regnet?
Wir haben jetzt 9.30 Uhr und gerade kam von so einer Wetter-App eine Push-Nachricht. Für 11 Uhr Schnee erwartet in Wuppertal.
Was ist das denn? Naja.
Und ich denke so auch so, hä? Guckst du raus? Ja, zieht sich schon ein bisschen zu.
Ja, es immerhin, war eben gerade auch nicht mehr ganz so hell erleuchtet.
Ne? Immerhin habe ich dann die ersten 2 Stunden Sonne am Tag jetzt im Büro verbracht. Ist ja auch nicht schlimm.
Ja, ist auch cool. Sehr gut. Na gut.
Naja, wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
Machen wir so.
Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Und
danke.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Niemand hat was Besseres zu tun.